Was mir jetzt in unserem Szenario sehr gut gefällt, ist, dass man daraus sehr genau erkennen kann, dass der Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energieträger auch gleichzeitig ein Umstieg ist von importierten Energieträgern auf heimische Energieträger und dass das eben diese Importabhängigkeit so dramatisch reduziert und auch diese vielen Milliarden Euro für den Import fossilen Energieträger obsolet macht. Und in Summe, glaube ich, ist es ein sehr schönes Szenario, dass ein Szenario ist, das den Wirtschaftsstandort Österreich stärken würde bzw. erhalten würde in seiner Wettbewerbsfähigkeit.
Hallo und herzlich willkommen bei PetaJoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Heute mit einer relativ spontanen Folge, die Nummer 2 in der 7. Staffel. Eine rein interne Runde und das hat auch einen Grund. Wir haben das Ergebnis eines internen Projekts veröffentlicht und zwar unter dem Titel Unsere Energiewelt 2040. Wir stellen uns darin die Frage, wie Österreichs Energiesystem ausschauen sollte, wenn es klimaneutral geworden ist. Hinterlegt auch mit sehr konkreten Zahlen, untermalt mit Erzählungen und Geschichten, wie die Welt dann ausschaut, 2040. Wie wir leben, wohnen, produzieren und mobil sind. Dass das eine erstrebenswerte Zukunft ist und wir sie auch entsprechend gestalten können und sollen. Mit heute bei mir sind zwei Kollegen von mir, von der Österreichischen Energieagentur, Günther Pauritsch und Corinna Schwarz. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Schönen guten Tag.
Günther, beginnen wir bei dir. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
Schönen guten Tag, mein Name ist Günther Pauritsch. Ich arbeite seit 2008 in der Österreichischen Energieagentur und leite hier das Center für Energiewirtschaft und Infrastruktur. Es ist ein Center, in dem wir uns mit verschiedensten technischen und wirtschaftlichen Fragestellungen beschäftigen, betreffend die Transformation des Energiesystems auf dem Weg in die Klimaneutralität.
Wunderbar, schön, dass du da bist. Corinna, du bist das erste Mal bei uns.
Ja.
Magst du kurz was zu dir sagen?
Ja, klar. Mein Name ist Corinna. Ich arbeite oder ich darf bei Günther im Team mitarbeiten als Energieexpertin und komme ursprünglich aus der Physik und der Energietechnik, bringe aber auch einen soziologischen Background mit.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber. Ich habe es noch nicht gesagt, aber ich will mich natürlich auch nicht unvorgestellt lassen. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Heute geht es um ein internes Projekt. Unsere Energiewelt 2040 heißt das. Ich erkläre ein bisschen, wie wir dazu gekommen sind, was unsere Motivation dahinter war. Unser Claim, also das, was auf unseren Präsentationsfolien überall draufsteht, unseren Berichten draufsteht, ist, wir liefern Antworten für die klimaneutrale Zukunft. Das ist das, was wir machen. Man könnte sich natürlich die Frage, wie sie denn ausschaut aus unserer Perspektive, diese klimaneutrale Zukunft. Und wir haben uns in einem Prozess, der 18 lange Monate gedauert hat, genau diese Frage gestellt. Einerseits natürlich, weil wir einen Beitrag im öffentlichen Diskurs leisten wollen, öffentlicher Diskurs, der sehr oft polarisiert ist und die Österreichische Energieagentur, glaube ich, ist bekannt dafür, faktenbasiert zu kommunizieren, sehr viel mit Zahlen zu arbeiten und das machen wir auch hier in diesem Szenario. Natürlich nicht sehr uneigennützig haben wir dieses Projekt auch gemacht, um intern zum Austausch zu kommen, voneinander zu lernen. Bei uns gibt es 11 Center, wir sind sehr breit gestreut, behandeln unterschiedlichste Themenbereiche von Biomasse über Mobilität, Industrie, Stromsystem, teils sehr detaillierte Dinge, Fachexperten, unterschiedliche Richtungen und die mal zusammenzubringen und diskutieren zu lassen, war auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung für uns. Wir gehen seit 1977 der Frage nach, wie Österreich ein volkswirtschaftlich optimales, nachhaltiges Energiesystem aufstellen kann. Auf Basis erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und neuen Technologien. Das ist in unseren Statuten verankert und das waren auch wesentliche Eckpfeiler bei der Definition unseres Szenarios, das wir heute ein bisschen besprechen wollen. Wie sind wir das ursprünglich angegangen? Wir haben uns in einer ersten Runde, circa 30 Leute waren so im Kernteam dieses Prozesses, Gedanken darüber gemacht, welche sag ich mal, Extremszenarien es eigentlich gibt. Also wo ist der Möglichkeitsraum dessen, wie sich das Energiesystem Österreichs innerhalb der nächsten Jahrzehnte weiterentwickeln kann? Schwerpunkte zu definieren, das waren sogenannte Rahmenszenarien, wo wir schon mal ein grobes Mengengerüst gemacht haben. Wie schaut die Energiewelt aus, wenn man sie vollkommen elektrifiziert? Wie schaut die Energiewelt aus, wenn man eigentlich eher darauf bedacht ist, aktuelle Infrastrukturen stärker zu nutzen? Das heißt, vielleicht nur den Treibstoff im Tank auszutauschen gegen grüne Alternativen oder in der Gasleitung. Oder wenn man Energieeffizienz extrem forciert oder Suffizienz stärker in den Vordergrund rückt. Diese Szenarien haben so eine Art Möglichkeitsraum aufgespielt und zeigen uns auch, was manche Extrempositionen für Konsequenzen für unser Energiesystem hätte. Und davon abgeleitet haben wir das sogenannte AIA-Szenario. Corinna, kannst du uns ganz kurz einführen, methodisch, wie haben wir das gemacht mit dem AIA-Szenario?
Ja, wie sind wir daran gegangen? Die Datenbasis basiert auf der Nutzenergieanalyse der Statistik Austria. Und am Anfang haben wir uns den Endenergieverbrauch angesehen. Also wie wird der sich entwickeln, wenn wir ins Jahr 2040 denken? Es war also immer ein Zielerreichungsszenario. 2040 Klimaneutralität, Pfade wurden jetzt nicht bedacht in diesem Fall. Und auf Basis dieser Nutzenergieanalyse haben wir dann zwei wichtige Faktoren angelegt, zwei Aktivitätsfaktoren. Einmal war das das Wirtschaftswachstum, wo wir von 1,5% pro Jahr ausgegangen sind. Man muss sich vorstellen, das ist kumulativ ungefähr ein Wirtschaftswachstum von einem Viertel von dem, was wir jetzt haben bis 2040. Dann die Bevölkerungsprognose von der Statistik Austria haben wir auch übernommen. Das sind 7% mehr Menschen in Österreich gegenüber 2022. Und mit diesen zwei Faktoren und dem Bedenken der Effizienzsteigerungen durch Verbesserungen von Technologien, die wir abgebildet haben in Form von Energieintensitäten, in internen Prognosemodellen wieder, haben wir dann einen Energieträgerwechsel vorgenommen, also fossilbasierte Energieträger wie beispielsweise Erdgas oder Erdöl durch synthetische Kraftstoffe bzw. biogenbasierte Kraftstoffe ersetzt, aber auch Technologien ersetzt, wie zum Beispiel der fossilbetriebene Pkw ist bei uns dann batterieelektrisch und das bedeutet auch eine Effizienzsteigerung. Also das sind so die Grundpfeiler, wie wir zu einem Mengengerüst im Endenergieverbrauch gekommen sind, worauf basierend dann ein Umwandlungssektor entwickelt wurde, beziehungsweise eine Aufbringung sich überlegt wurde. Also woher kommt dann eigentlich der Strom? Wie produzieren wir diese Fernwärme? Und daraus folgt dann der Bruttoinlandsverbrauch. Also wie viel muss Österreich importieren und wie viel der sehr in Fülle vorhandenen eigentlich nationalen Energieträger kann es auch verwenden, um diese Mengen 2040 abzubilden.
Genau, auf die Ergebnisse schauen wir später noch ein bisschen genauer. Ich gehe noch auf einen Aspekt ein, den du gesagt hast, die klimaneutrale Energiewelt 2040, wie schaut die aus? Nämlich den Faktor der Klimaneutralität. Wieso haben wir Klimaneutralität 2040 angenommen? Wir sind gestartet im Herbst 2023, damals wie auch heute gab es ganz klar das politische Ziel. Österreich wird mit seinem gesamten System, Bruttoemissionen, klimaneutral. Das heißt, potenzielle Restemissionen werden vollständig durch Senken ausgeglichen und es ergibt eine Netto-Null an Nettoemissionen im Jahr 2040. Wir hingegen haben uns nur einen Teil dieser Emissionen angeschaut, der sich circa auf 2/3 beläuft, nämlich nur die energiebedingten Emissionen. Corinna, was ist da nicht dabei?
Ja, genau. Also wie gesagt, international gibt es eine einheitliche Berichtsweise der nationalen Emissionsbilanzen, damit alle Länder ihre Bilanzen auf eine vergleichbare Weise berechnen und präsentieren. Und der mit Abstand wichtigste Teil ist der Energiebereich, der auch in unserer Kernkompetenz liegt. Das sind eben diese 2/3, die du schon erwähnt hast, Christoph. Und der Rest wird von beispielsweise Industrieprozessen verursacht, aber auch von der Landwirtschaft. Dann, wie schon gesagt, diese Senken, LULUCF und auch Müll. Und von diesen vier Rest ist aber auch noch mit Abstand am relevantesten die produktbezogenen Emissionen, also diese Industrieprozesse, wo Emissionen entstehen, die man auch Hard-to-Abate Emissions nennt, also die nicht energiebedingt entstehen, also nicht durch einen Verbrennungsprozess per se, sondern in der chemischen Produktion des Produktes anfallen. Und das sind mit 22% der gesamten österreichischen Emissionen auch ein sehr großer Bestandteil, den wir jetzt in diesen -97% nicht berücksichtigt haben, aber wo wir natürlich auch uns Gedanken gemacht haben, wie kann Eisen- und Stahlerzeugung, aber auch Zementherstellung, wie können wir da...
Diese prozessbedingten Emissionen sind vor allem aus der Zementherstellung, genau. Während der Kalzinierung wird da geogenes CO2 freigesetzt oder in der Eisen- und Stahlerzeugung im Hochofenprozess.
Genau, da sind auch F-Gase dann dabei und Chemikalien wie Düngemittel.
Genau. Du hast schon gesagt, ein Hauptergebnis unseres Szenarios ist es, dass diese energiebedingten Emissionen um 96% gegenüber heute sinken können. Restemissionen gibt es dann hauptsächlich noch aus der Müllverbrennung, weil wir auch davon ausgehen, dass 2040 noch ein Müllaufkommen gibt, das thermisch verwertet wird. Da kommen dann natürlich Technologien wie CCS, hauptsächlich CCS, ins Spiel, wenn es darum geht, diese Emissionen abzuscheiden und dauerhaft zu speichern. Ob jetzt in Österreich, was, Klammer auf, eher weniger der Fall sein wird, oder ins Ausland zu verbringen und dort dann meist in Offshore-Feldern dauerhaft zu speichern. Norwegen ist da sehr aktiv, Dänemark beispielsweise. Da braucht es natürlich noch einiges. Das ist noch sehr, sehr teuer auch, die Abscheidung. Braucht die CO2-Netze, um das CO2 dann tatsächlich dorthin zu bringen. CO2 kann natürlich auch als Rohstoff in gewissen Prozessen eingesetzt werden, wenn es um die Produktion von synthetischen Kraftstoffen geht beispielsweise. Aber damit ist auch die Emissionsreduktion halt wieder reduziert, wenn man das CO2 dann gleich wieder in die Atmosphäre entlässt, wenn man es in einem Flugzeug nutzt beispielsweise. Ja,
und
schauen wir weiter. Oder du magst noch was sagen?
Ja, um vielleicht auch gleich hier das aus dem Weg zu schaffen. Der Flugverkehr wird nicht zu 100% mit biogenen bzw. synthetischen Kraftstoffen betrieben, sondern wir haben da eben angenommen, dass 34% des internationalen Flugverkehrs durch E-Fuels bereitgestellt werden und der Rest wird noch mit fossilem Kerosin betrieben. Das bildet sich aber nicht in der nationalen Berichterstattung der Treibhausgasbilanzen ab, weil das sozusagen nicht innerhalb der österreichischen Grenzen stattfindet. Aber deswegen, wenn man unser Energieflussbild sich anschaut, findet sich da auch noch Kerosin.
Genau, fossiles Kerosin, 34% E-Fuels und Biofuels, also SAF, genau, Sustainable Aviation Fuels. Genau, das ist ein wesentlicher Punkt auch. Wir haben schon gesagt, die energiebedingten Treibhausgasemissionen sinken in unserem Szenario um 96%. Der Anteil Erneuerbare steigt. Da sind wir aktuell bei ca. 40% am gesamten Energieverbrauch in Österreich und zwar auf 97%. 97% und nicht 100%, weil eben noch nicht fossile Anteile in der Müllverbrennung dabei sind und auch das fossile Kerosin im Flugverkehr auch 2040 noch eine Rolle spielt, aber abgesehen davon weitgehend erneuerbar. Was das Ganze auch mit sich bringt, ist eine Reduktion der Importabhängigkeit. Aktuell importiert Österreich, und das ist im Vergleich zu vor ein paar Jahren schon deutlich besser geworden, 60% seines gesamten Energieverbrauchs aus dem Ausland, Öl, Gas, Kohle. Hauptsächlich. In unserem Szenario sinkt das dann die Importabhängigkeit von 60% auf 10%. Steigen wir gleich vielleicht ein bisschen in die Details ein. Günther, wie schaffen wir das und kannst du uns einen Schlüssel nennen, wie all das möglich wird?
Ja, bei der Transformation eines Energiesystems gibt es ja zwei große Gruppen von Maßnahmen oder zwei Hebel, die es zu bedienen gilt, um am Ende erfolgreich zu sein. Das eine ist klarerweise der Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energieträger und der zweite ist die Erhöhung der Energieeffizienz. Also der Versuch, Technologien einzusetzen, die möglichst viel energetischen Output generieren bei einer Minimierung des energetischen Inputs. Das heißt, wir versuchen, die Umwandlungsverluste möglichst niedrig zu halten. Und mit der elektrischen Energie gibt es eine Energieform, wo es ihm möglich ist, beide dieser Hebel gleichzeitig zu bedienen. Das heißt, wir steigen um von fossilen Energieträgern auf erneuerbaren elektrischen Strom mit den entsprechenden Effizienzgewinnen, die die Elektrifizierung mit sich bringt. Und das ist auch der Grund, wieso einer der Schlüssel in unserem Szenario eben die Elektrifizierung an sich ist. Das sieht man beispielsweise, wenn man den Endenergieverbrauch in unserem Szenario ansieht, der ja jene Energiemengen beinhaltet, die direkt an Endkunden geliefert werden. Da steigt der energetische Endverbrauch, der Anteil des Erneuerbaren und des Stroms im energetischen Endverbrauch von 21% im Jahr 2023 auf 48% im Jahr 2040. Mhm. Und darin sieht man eben, dass die Elektrifizierung einer der Hauptschlüssel ist, die in diesem Szenario Berücksichtigung gefunden hat.
Wunderbar. Für manche nicht so wunderbar, weil das ist ja oft ein Kritikpunkt, diese All-Electric-Szenarien und dass man möglichst alles elektrifiziert, ist ein Wahnsinn. Ist das, was wir hier gemacht haben, ein All-Electric-Szenario?
Nein, das ist keinesfalls ein All-Electric-Szenario. Wie ich schon gesagt habe, wir haben 48% Anteil von Strom im energetischen Endverbrauch. Es gibt aber natürlich auch eine Vielzahl anderer Energieträger, die in diesem Szenario von sehr großer Bedeutung sind. Die biogenen Energieträger, die in Österreich ja auch einen ganz besonders hohen Stellenwert haben, haben in unserem Szenario natürlich auch im Jahr 2040 noch die entsprechende Bedeutung und haben einen Anteil von 23% am energetischen Endverbrauch. Was im Zusammenhang mit der Elektrifizierung und der Effizienzsteigerung ins Spiel kommt, ist auch die Nutzung von Umgebungswärme, die in diesem Szenario vorkommt, aber auch die Nutzung von Geothermie. Es ist auch der Fernwärmeanteil ein deutlich höherer, als er heute vorhanden ist. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch noch Mengen von Wasserstoff und E-Fuels in geringerem Ausmaß und auch brennbare Abfälle im System, sodass es keinesfalls ein All-Electric-Szenario ist. Es ist ein sehr ausgewogenes Szenario, das aber schwerpunktsmäßig halt, um den Effizienzgewinn erzielen zu können, dementsprechend viel elektrische Energie hat, die eben aus der Elektrifizierung von vielen Anwendungen oder der Masse der Anwendungen im Mobilitätsbereich kommt, Umstellungen im industriellen Bereich, aber auch im Gebäude- und Raumwärmebereich, insbesondere durch den Einsatz von Wärmepumpen. Mm.
Genau, da schauen wir jetzt noch ein bisschen im Detail rein. Das heißt, es gibt nicht nur Elektronen, sondern auch noch Moleküle in unserem Energiesystem 2040. Wichtig zu betonen. Ja, schauen wir vielleicht einmal rein in die einzelnen Verbrauchsbereiche. Das heißt, wenn man sich so ein Energieflussbild von links Aufbringung, Umwandlung und rechts Einsatz vorstellt, sind wir auf der rechten Seite. So ein schönes Energieflussbild gibt es übrigens auch für unser Projekt und online erhältlich. Fangen wir an mit einem ganz großen Bild. Dem Bruttoinlandsverbrauch, das heißt im Endeffekt alles, was wir einsetzen an Energieträgern in Österreich. Carina, wie schaut da die Entwicklung und das Bild aus?
Ja, beim Bruttoinlandsverbrauch wird Österreich und das, was Österreich so zu bieten hat, wichtiger. Also wir haben sehr viel mehr Eigenaufbringung der Energieträger, als es 2020, also heute noch der Fall ist. Was wir aber auch sehen, ist trotz Bevölkerungswachstum um, wie gesagt, 7% gegenüber 2022 und einem Wirtschaftswachstum von 1,5% eine Reduktion des Bruttoinlandsverbrauchs um starke 20%. Also 2040 gehen wir von einem Bruttoinlandsverbrauch von 296 Terawattstunden aus.
Mhm. Genau, und möglich wird das, wie gesagt, oder wie auch von Günther schon gesagt, dadurch, dass wir weniger Dinge verbrennen, sondern mehr Strom nutzen, was insgesamt effizienter ist. Und das zeigt sich wahrscheinlich auch im Gebäudesektor. Wie schaut es da aus, beispielsweise mit der Elektrifizierung, Corinna?
Ja, Effizienz hat viele Maßnahmen. Genau, wie gesagt, Technologiewechsel, wie jetzt von gasbasierten und ölbasierten Heizkesseln, die wir stark reduzieren. Erdgasanlagen reduzieren wir um 90%, Erdölanlagen um 95%. Das wird in Zukunft mit synthetischen oder biogenen Kraftstoffen betrieben. Der mit Abstand größte Bereich im Jahr 2040 vom Endenergieverbrauch im Bereich Heizen und Wohnen sind die Wärmepumpen, also wahre Effizienzhelden, die aus einem Teil Strom drei Teile Wärme generieren können.
Mit der Hilfe von, wir haben es zuerst auch schon gehört, Umgebungswärme.
Genau.
Umgebungswärme, die dann entweder aus dem Boden kommt, im Fall von Wärmepumpen, Erdwärmepumpen, kann man auch geothermisch direkt nutzen, wenn das Temperaturniveau passt, oder aus der Luft, wie bei Luftwärmepumpen. Was gibt es noch? Abwärme aus der Industrie, wahrscheinlich auch eine Umgebungswärme. Gut, das sind die Heizsysteme oder die Elektrifizierung in Heizsystemen, die einen Effizienzsprung schaffen. Können wir noch irgendwo Effizienz reinbringen?
Ja, und zwar beim Heizwärmebedarf. Mhm. Also sprich, der Gebäudebestand wird auch energieeffizienter. Effizienz kann man in verschiedensten Maßnahmen umsetzen. Und zwar sehen wir da auch eine Reduktion von 170 auf 123, um jetzt auch ein paar Zahlen zu nennen, Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr. Und das bedingt auch unter anderem, dass wir einen geringeren Endenergieverbrauch im Heizbereich haben, der sehr wichtig ist, um nochmal die Relevanz dessen hervorzustreichen. Der macht im Moment nämlich ein Drittel des gesamten Endenergieverbrauchs aus. Also es ist doch ein Bereich, über den es sich zu sprechen lohnt. Und wenn man sich mal fragt, wie wollen wir heizen, dann sehen wir, dass es geht, indem wir sanieren. Wir haben eine Sanierungsquote von 2,2% angenommen und erhöhen unsere Wohnfläche um 3% und haben trotzdem mit dem Einsatz von energieeffizienten Wärmepumpen eben eine Reduktion des Verbrauchs in diesem Bereich.
Das heißt mehr Wohnfläche, weil Bevölkerungswachstum,
genau.
Aber Reduktion des Energieverbrauchs, der notwendig ist, um Wohnungen warm und kalt oder kühl zu halten.
Genau.
Und das verstärkt über Wärmepumpen bereitgestellt. Welche anderen Möglichkeiten oder Register ziehen wir noch 2040 für Raumwärme?
Ja, wir wollen die Fernwärme stärker einsetzen. Anteilig erhöhen wir den Anteil von durch Fernwärme gedeckte Häuser von 30% auf 38% und haben dann auch noch den Einsatz von Restbeständen, wie gesagt, 2% erneuerbares Gas und 1% erneuerbares Öl auch noch.
Das heißt Wärmepumpen, Fernwärme, Holzheizungen, Biomasse?
Biogene,
ja.
Auch Biogene werden verstärkt eingesetzt. Ja.
Okay, die Fernwärme an sich muss dann wahrscheinlich auch wieder von Fossilen befreit werden. Das kommen wir dann bei der Aufbringung nochmal dazu. Vielleicht wichtiger Punkt, das ist jetzt nicht nur im urbanen Raum die klassische Fernwärme, sondern sind auch Nahwärmenetze, die es heute schon sehr oft am Land gibt. Nächster großer Bereich, eigentlich einer der wichtigsten Treibhausgasquellen aktuell, ist der Mobilitätssektor. Günther, erklär uns, wie könnte der 2040 ausschauen?
Ja, im Mobilitätssektor sehen wir natürlich sehr massive Potenziale der Elektrifizierung, insbesondere im Pkw-Verkehr mit dem Umstieg auf batterieelektrische Fahrzeuge. Wir sehen aber auch im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge und auch der schweren Lkw einen starken Trend in Richtung batterieelektrischer Fahrzeuge, wobei dort aber auch Wasserstoffantriebe in beschränktem Ausmaß einen Markt haben werden. Und wir sehen auch in doch recht kleinem Maß, aber auch bei Restbeständen der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren den Einsatz von E-Fuels. In Summe führt dieser starke Elektrifizierungsansatz zu einem massiven Effizienzgewinn im Mobilitätssektor. Und das spiegelt sich in unserem Szenario dahingehend wider, dass der Energieverbrauch fast auf ein Drittel zurückgeht von dem, was wir im Jahr 2023 hatten. Dort waren 96 Terawattstunden im Endverbrauch des Mobilitätssektors vorhanden. Und in unserem Szenario sinkt das auf 33 Terawattstunden im Jahr 2040.
Das ist ein Wahnsinn, was das bedeutet für den Energieverbrauch. Was ist da noch dabei? Das ist Zugverkehr, das ist Pkw, Lkw, öffentlicher Verkehr ist da auch umfasst, genauso wie die Schifffahrt, die Luftfahrt, auch inklusive dieses fossilen Kerosins. Klammer auch auf, der Gastransport, das ist eine Eigenheit der Statistik, dass die Pipeline, die Fernleitungen da auch dabei sind. Weil du gesagt hast, dass E-Fuels, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, im Pkw-Bereich sind es dann 6% der gesamten Pkw-Kilometer, die mit E-Fuels gefahren werden. Und das heißt aber nicht nur E-Fuels im Sinn von strombasierten synthetischen Kraftstoffen, sondern auch Biofuels, das heißt biogene Kraftstoffe, die da dabei sind.
Genau, und um nochmal plastisch zu machen, was diese Effizienzrevolution bedeutet für zum Beispiel den Pkw. Wir haben 6%, wie du bereits gesagt hast, Christoph, der Personenkilometer zurückgelegt mit E-Fuels, aber 15% des gesamten Verbrauchs vom Personenverkehr am Ende beläuft sich dann auf diese E-Fuels, denn sie sind sehr viel ineffizienter als batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge.
Also haben wir einen Wirkungsgradvergleich von, keine Ahnung, 70-80% bei elektrischen Varianten gegenüber 15 bis
Der Verbrennungsmotor heizt mit 2/3 der investierten Energie.
Synthetischen Kraftstoffen, ja. Gut, Flugzeuge, bei Flugzeugen haben wir schon gesagt, orientieren wir uns an den EU-Richtlinien, die sagen, dass 2040 34% des verwendeten Treibstoffs für die Luftfahrt auf Sustainable Aviation Fuels basieren muss. Ein Teil davon strombasiert, ein Großteil wahrscheinlich Biofuels. Auch im Schiffsverkehr nutzen wir E-Fuels, aber natürlich dominiert durch den Straßenverkehr in Österreich der Verbrauch. Auch in der Mobilität eine starke Elektrifizierung, die uns da hilft. Mach noch mehr was zur Mobilität sagen, sonst würde ich zur Industrie springen. Die Industrie hat aktuell in Österreich einen Anteil von 28% am Endenergieverbrauch. In unserem Szenario 2040 steigt der von 28 auf 46%. Das heißt, der Industriebereich wird der bei weitem wichtigste Endverbrauchsektor, den es geben wird. Das hat sicher damit zu tun, dass die Elektrifizierung im Bereich der Mobilität viel stärker durchschlagen kann, was den Energieverbrauch dort sehr stark reduziert. Bedeutet aber auch, dass der Industriestandort aus unserer Perspektive nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger ist und und auch sehr, sehr viel Energieverbrauch dort stattfinden wird. Zusammengesetzt aus unterschiedlichsten Energieträgern. Also da haben wir wirklich ein sehr, sehr buntes Bild. Wir gehen davon aus, dass je nach Anwendung und je nach beispielsweise geforderten Temperaturniveau in der Industrie, und da ist die Prozesswärme natürlich ein sehr, sehr relevanter Faktor, wenn es darum geht, Dampf zu erzeugen, wenn es darum geht, zu pasteurisieren oder Dinge einzuschmelzen, zu trocknen, je nach Temperaturniveau unterschiedliche Energieträger auch zum Zug kommen. In niedrigeren Temperaturniveaus sind das durchaus Wärmepumpen beispielsweise, die heute schon 150 Grad liefern können. Wir sehen natürlich auch die Biomasse stärker in diesen Temperaturbereichen, wo es um 200 bis 600, 700 Grad geht. Im Höhertemperaturbereich oder bei speziellen Anforderungen aus dem Prozess heraus, wenn man beispielsweise Flamme braucht, um gewisse Formen zu schaffen, wird es auch Biomethan und Wasserstoff geben. Biomasse dann vor allem in jenen Bereichen, die sowieso auch Holz oder biogene Ausgangsstoffe nutzen, um Produkte herzustellen. Papierindustrie, Zellstoffindustrie, auch in der Holzverarbeitung hat man natürlich höhere Anteile an Biomasse im Jahr 2040 als beispielsweise bei der Eisen- und Stahlerzeugung, wo wir einen Anteil der Elektrifizierung von 90% sogar sehen. Das heißt, 90% des gesamten Energieverbrauchs der Eisen- und Stahlerzeugung wird durch Strom bereitgestellt. Auf das kommen wir dann noch ein bisschen ein. Das heißt, starke Elektrifizierung auch in der Industrie. Der größte Teil, der größte Sektor, was den Endverbrauch betrifft, ergänzt um eine Vielzahl an anderen Energieträgern, Fernwärme, Biomasse, Wasserstoff, Biomethan, teilweise auch flüssige Kraftstoffe, wenn es um Spezialanwendungen geht, Bergbaumaschinen oder sowas. Schauen wir vielleicht in einen Sektor ein bisschen genauer rein oder in zwei Sektoren, weil sie besonders relevant und tricky sind. Corinna, kannst du uns ein bisschen was über die Chemieindustrie erzählen?
Ja, das ist der Bereich im Energieflussbild, der vor dem Endenergieverbrauch den Ausgang nimmt sozusagen und in den nicht energetischen Verbrauch hineinfließt. Und das ist im Moment Ammoniakproduktion, aber auch Kunststoffherstellung, wo Grundstoffe wie zum Beispiel Olefine oder Methanol notwendig ist. Und das wollen wir weiterhin in Österreich produzieren, aber eben klimaneutral. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach. Und da wird auch noch sehr viel geforscht im Moment. Aber wir gehen davon aus, dass wir Sustainable Naphtha, also leichte Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen nutzen können, um eben diese Produkte auch in Zukunft herzustellen. Aber der Industriebereich ist tatsächlich der Bereich, wo der meiste Einsatz des Wasserstoffs und der flüssigen biogenen bzw. synthetischen Kraftstoffe hineinfließt und dementsprechend auch energieintensiv in Zukunft bleiben wird. Mhm.
Ein zweiter Bereich, der aktuell sehr wichtig ist, was den Energieverbrauch betrifft, was die Emissionen betrifft, ist die Eisen- und Stahlerzeugung. Günther, kannst du uns da eine Einschätzung geben?
Ja, Die Eisen- und Stahlerzeugung ist ja ein sehr wichtiger Industriezweig in Österreich, hat aber dementsprechend auch einen sehr hohen Anteil an den österreichischen CO2-Emissionen. Und hier gehen wir in unserem Szenario für das Jahr 2040 davon aus, dass der allererste Schritt der Eisen- und Stahlproduktion, also die Roheisengewinnung aus Eisenerzen, nicht mehr in Österreich stattfinden wird, sondern in Gegenden verlagert wird, wo das kostengünstiger und effizienter gemacht wird und wo mehr erneuerbare Energieträger zur Verfügung stehen und entsprechend auch eben die emissionsfreie Reduktion von Erz durchgeführt werden kann. Das heißt, wir gehen im Szenario davon aus, dass Eisenschwamm importiert wird und dieser dann gemeinsam im Einsatz in Elektrolichtbogenöfen gemeinsam mit Eisenschrott und Stahlschrott Verwendung findet und die gesamten nachgelagerten Wertschöpfungsketten, wo diese hochqualitativen Stähle und Produkte dann hergestellt werden, das bleibt alles weiterhin in Österreich. Das ist der allererste Schritt, der mit der, sagen wir, geringsten Wertschöpfung und geringsten Qualitätsnotwendigkeiten wird aus energetischen Gründen und Kostengründen eben nicht mehr in Österreich stattfinden. So jedenfalls in unserem Szenario.
Mhm. Das heißt, wir sehen da auch eine Art Strukturwandel, dass sich die österreichische Industrie vielleicht ein bisschen auch wegbewegt von energieintensiven Schritten, weil es Weltgegenden gibt, auch in Europa, innerhalb von Europa Gegenden gibt, wo einfach sehr günstig, sehr energieintensive Prozesse bereitgestellt werden können. Geht das dann mit einer Verlagerung der Emissionen einher?
Nein, wir gehen schon davon aus, dass die Eisen- und Stahlindustrie weltweit ja in Richtung klimaneutral hergestellte Stähle geht und auch quasi eben bei der Herstellung von Roheisen eben die Reduktion künftig eben mit Wasserstoff erfolgen wird. Und den zur Verfügung zu stellen, funktioniert halt in anderen Gegenden der Welt leichter, als es bei uns ist. Also, da gibt es ja auch dieses Eisenschwammwerk in Corpus Christi in Texas, in das ja die Voestalpine vor Jahren schon investiert hat. Und wenn man sich anschaut, der amerikanische Mittlere Westen oder auch Texas, das sind Gegenden, wo sehr viel Fläche für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern zur Verfügung steht und dort die Rahmenbedingungen, um so etwas zu machen, deutlich günstiger sind als in Österreich. Mhm. Wir sind ein kleines Binnenland, wir haben keinen direkten Zugang zu Seehäfen. Das heißt, der Import von Wasserstoff nach Österreich wird eine durchaus große Herausforderung für Österreich werden. Mhm. Und wir sehen halt, dass diese Wasserstoffmengen, die nach Österreich importiert werden können, in anderen Bereichen sinnvoller und kostengünstiger eingesetzt werden können als in diesen.
Mhm. Und dieses Werk in Texas funktioniert aktuell noch mit Erdgas, aber genauso gut kann natürlich synthetisches Methan oder eher Wasserstoff genutzt werden, um Roheisen zu reduzieren, Erz zu Roheisen zu reduzieren.
Das heißt, in unserer Überlegung werden nicht die Emissionen ausgelagert, sondern diese erste Stufe des Prozesses, der aber dann auch in weiterer Folge von den Emissionen befreit wird.
Gut, das war also im Schnelldurchblick, was die Industrie betrifft. Um das Bild komplett zu machen, es gibt dann noch andere Bereiche, die reinspielen, was den Endverbrauch betrifft. Neben den Haushalten, dem Verkehr und der Industrie auch noch den Dienstleistungssektor und den Landwirtschaftssektor. Der Landwirtschaftssektor ist sicher sehr relevant, was die Emissionen betrifft. Der Energieverbrauch ist allerdings relativ klein. Auch die Dienstleistungen sind sehr stark durch den Raumwärmebedarf dominiert, also eine ähnliche Entwicklung dann wie bei den Haushalten. Da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Ja, jetzt wissen wir, wo die Energie verbraucht wird und wie sie verbraucht wird. Schauen wir auf die andere Seite des Energieflussbilds, auf die linke Seite, die Aufbringung, die Erzeugungsseite. Im Gesamtbild, das haben wir schon gesagt, schaffen wir es mit dieser Transformation, unsere Abhängigkeit von Importen massiv zu reduzieren, von heute 60% auf dann 10%, das heißt nur mehr 10% aller verbrauchten, eingesetzten Energieträger müssen wir importieren. Ein wesentlicher Faktor dabei ist, wie gesagt, auch die Elektrifizierung und dieser Strom muss irgendwo herkommen. 149 Terawattstunden sind es insgesamt, die wir da an Verbrauch sehen. Günther, können wir diesen Verbrauch selbst decken?
Ja, also dieser Verbrauchszuwachs ist natürlich ein signifikantes, das heißt, es ist praktisch eine Verdoppelung des Stromverbrauchs in Österreich bis zum Jahr 2040. Und wir haben dem ein Aufbringungsszenario gegenübergestellt, in dem wir und versucht haben oder auch es geschafft haben, innerhalb der Potenzialgrenzen für die verschiedenen Energieträger uns in Österreich, die in Österreich zur Verfügung sind, zu bewegen. Wir haben aber beim Ausbau von Photovoltaik und Wind einen anderen Ansatz gewählt als die meisten anderen Szenarien, die wir kennen. Und zwar haben wir den Versuch unternommen, ein möglichst ausgeglichenes Erzeugungsverhalten dieses Erzeugungsportfolios über das gesamte Jahr zu erreichen. Das bedeutet, wir versuchen, dass die Erzeugungsspitzen der Photovoltaik im Sommer nicht so groß sind und die Lücken im Winter nicht ebenfalls entstehen. Und deshalb haben wir in unserem Szenario, was den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung anbelangt, eine deutlich höhere Gewichtung auf den Ausbau der Windkraft gelegt als vergleichbare Szenarien, die es sonst in Österreich gibt. Und das führt eben dazu, dass wir einen massiven Zuwachs an Windkrafterzeugung haben, der bis zum Jahr 2040 auf einer Jahreserzeugungsmenge von 52,5 Terawattstunden steigt. Das bedeutet, dass trotz des Zuwachses in der Wasserkrafterzeugung, den wir ebenfalls vorgesehen haben, in der Jahreserzeugungsmenge des Jahres 2040 die Stromerzeugung aus Windenergie knapp an erster Stelle stehen wird. Im Vergleich dazu haben wir für die Photovoltaik 33,5 Terawattstunden Jahreserzeugung. Damit bekommen wir aber ein Erzeugungsprofil über die Monate des Jahres betrachtet, die es ermöglicht, weitgehend auf Langzeitspeicherung im Stromsystem verzichten zu können. Also diese Verschiebung von großen Strommengen vom Sommer in den Winter über mehrere Monate kann man da weitgehend vermeiden. Und der Vorteil, der da vorhanden ist, besteht darin, dass diese langfristigen Speicherungen werden wahrscheinlich nur über Power-to-Gas-to-Power-Technologien möglich, mit entsprechend hohen Verlusten in den Energieumwandlungsketten. Mhm. Und diese Verluste werden eben vermieden. Das heißt, dieser Erzeugungsmix, den wir im Szenario vorgesehen haben, trägt wiederum zur Gesamtenergieeffizienzsteigerung des Szenarios bei.
Mhm. Vielleicht noch eine Möglichkeit, die es gäbe, wäre thermische Speicher, die auch saisonal ein bisschen verschieben könnten, aber da macht man halt dann aus einem sehr hochexergetischen Energieträger, wie Strom ist, warmes Wasser, und das ist auch nicht das Gelbe vom Effizienzei.
Ja. Und bei diesen Speicherthematiken ist es ja, ich will ja am Ende wieder elektrische Energie zurückbekommen für das Stromsystem. Ja.
Genau.
Was wir natürlich ohnehin brauchen werden, weil in kurzfristigeren Zeiträumen natürlich dieses System auch nicht immer ausgeglichen ist. Das heißt, wir werden weiterhin in die österreichischen Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke benötigen, und es wird in signifikanten Ausmaß auch der Zubau von Batteriespeichern notwendig sein, um kurzfristige Ausgleichsmöglichkeiten im Tages- oder vielleicht Wochenbereich zu haben. Mhm. Aber diese saisonale Verspeicherung von elektrischer Energie, der Transfer vom Sommer in den Winter, der mit überaus hohen Verlusten verbunden wäre, wenn man das mit Power-to-Gas-to-Power-Technologien macht. Mhm. Das versuchen wir weitgehend zu vermeiden.
Und sowas kann man eben über eine Ausgestaltung des Strommixes machen. Das reduziert den saisonalen Speicherbedarf, aber nicht andere Speicherfristigkeiten, kurzfristige Speicher, Batteriespeicher, Pumpspeicher. Wie schaut es aus mit der berühmten Dunkelflaute?
Ja, für das braucht man natürlich diese Pumpspeicherkraftwerke und auch Batteriespeicher. Und das funktioniert quasi in diesen Zeiträumen, wo das ist, recht gut. Man darf aber nicht ganz vergessen, dass wir ja auch nicht nur elektrische Energie exportieren und importieren können mit unseren Nachbarstaaten. Wir haben ja in unserem Szenario aber trotzdem noch immer auch thermische Kraftwerke vorgesehen, die dann im klimaneutralen System entweder mit Biomethan oder mit Wasserstoff betrieben werden. Mhm. Und wir haben auch noch immer KWK-Anlagen, die mit Biomasse, mit fester Biomasse betrieben werden. Das heißt, wir haben hier einige tausend Megawatt an installierter Leistung, die eben auch in diesen Zeitperioden, insbesondere des Winters, entsprechend erzeugen, was elektrische Energie aus dieser Erzeugung zur Verfügung stellen können.
Mhm. Es gab einen Standardartikel in, als Reaktion auf unser Szenario und da ist ziemlich heiß hergegangen, weil da die Windkraft auch sehr prominent dargestellt wurde. Dieser Ausbau von aktuell 9 Terawattstunden auf über 50 Terawattstunden im Jahr 2040, das hört sich natürlich jetzt mal massiv an und nach einer Invasion der Windräder in Österreich. Aber da kann man vielleicht ein bisschen relativieren. Der Windkraftausbau in Österreich ist jetzt ein Ding, das der letzten Jahrzehnte passiert ist. In den letzten Jahrzehnten ist sehr, sehr viel technologischer Fortschritt auch bei Windkraftanlagen passiert. Das heißt, von den ungefähr 1500 Windrädern, die es aktuell in Österreich gibt, gibt es sehr viele kleinere, ältere, die geringere Leistung haben. 1 MW, 2 MW. Im Durchschnitt installieren wir aktuell aber schon zwischen 5 und 6 MW, die neu dazukommen. Und diese alten, kleineren Anlagen werden irgendwann einmal ersetzt durch größere, leistungsfähigere Anlagen. Was bedeutet, dass man mit weniger Anlagen viel mehr Strom produzieren kann und das jetzt auch nicht eine Versechsfachung der Anzahl an Windrädern bedeutet, sondern definitiv weniger sein wird. Und ich habe mir das ein bisschen durchgerechnet. Aktuell haben wir 1500 Windräder, 2040 werden es 2.500 bis 4.000 sein. Das heißt, es kommen 1.000 bis 2.500 dazu. Keine, bei Weitem keine Versechsfachung und keine Invasion der weißen Riesen, wie das ein Umweltanwalt mal genannt hat. Ja, so, Strom. Strom, Mix, saisonal ausgeglichene Bilanz. Eine ausgeglichene Außenhandelsbilanz auch, das heißt eine Netto-Null bei Import-Export, obwohl der Austausch mit den Nachbarländern nach wie vor wichtig bleibt, für uns besonders im Winter wichtig ist, um auch den Verbrauch zu decken. Ich gehe weiter zu Wasserstoff. Wasserstoff ist ein Energieträger der Zukunft, der bei uns in vielen Aspekten eine Rolle spielt, eine Rolle hat, die insgesamt und im Vergleich zu anderen Szenarien wahrscheinlich ein bisschen geringer angesetzt ist. Wir gehen von einem Verbrauch von 19 Terawattstunden aus, was im Vergleich zu anderen Szenarien weniger ist, weil wir eben weniger oder keinen Wasserstoff für die Eisen- und Stahlerzeugung brauchen, weil wir nicht die Direktreduktion über die Wasserstoffroute in Österreich sehen und weil wir auch in der Chemieindustrie da und dort von Importen ausgehen und keine oder geringere Produktion in Österreich haben werden. Wasserstoff wird zu 30% in Österreich produziert. Das passiert dann hauptsächlich wahrscheinlich im Sommer, wenn viel PV-Strom da ist. Aber auch alleine damit kann man Elektrolyse nicht auslasten. Da braucht es auch die Windkraft natürlich dazu, die Wasserkraft dazu, den ganzen Strommix dazu, um Wasserstoff mittels Elektrolyseanlagen erzeugen zu können. Aber das ist auch die Route, die wir sehen, Elektrolysen zur Wasserstoffproduktion, also keine Dampfreformierung mit CCS oder andere Verfahren, sondern Elektrolyse. 70% des Wasserstoffs wird importiert über Fernleitungen, die umgerüstet werden. Wir sehen da ja aktuell schon Entwicklungen in Richtung Südkorridor, der Wasserstoff aus Nordafrika nach Österreich bringen soll. Potenziale gibt es natürlich auch in Nordeuropa, wenn man die Nordsee, Ostsee, Schweden denkt. Auch England, große Offshore-Potenziale und die Optionen, dort Wasserstoff zu produzieren. Genauso wie im Osten. Ukraine wird immer wieder genannt als ein potenzieller das Lieferland für Wasserstoff in Zukunft. Da ist sicher noch vieles offen. Wir gehen davon aus, dass ein Großteil des Wasserstoffs, der in Österreich verwendet wird, der hauptsächlich auch für die Strom- und Wärmeproduktion eingesetzt wird, als Residuallastlieferant eingesetzt wird, importiert wird. Was haben wir noch? Bitte, magst du noch was zu Wasserstoff sagen?
Genau, ja. Dazu noch vielleicht ganz kurz. Wasserstoff und E-Fuel bedeutet ja immer auch eine energieintensive Produktion und da war immer die Balance, die wir versucht haben abzuwägen. Also man muss sich vorstellen, wir sitzen mit allen Expertinnen der Energieagentur zusammen und überlegen uns, wie viel Importe wollen wir haben in Österreich im Jahr 2040 und wie viel wollen wir eigens produzieren. Und Eigenproduktion bedeutet immer im Endeffekt für Wasserstoff und E-Fuel mehr Strom. Also wie viel Strom kann Österreich aufbringen und wie viel wollen wir auch bereitstellen und wie viel wollen wir Importe aber im Bereich E-Fuel und Wasserstoff auch noch haben. Das war also immer diese Balance, die wir abwägen mussten bei einer fixen gegebenen Wasserstoff- und E-Fuel-Verbrauch.
Eine Balance, die natürlich unglaublich komplex ist in der Realität, weil da unternehmerische Entscheidungen dahinter stehen, da die Ökonomie natürlich eine sehr große Rolle spielt, Gestehungskosten und Unterschiede zwischen bestimmten Ländern, aber auch strategische Überlegungen, um sich eben nicht komplett abhängig zu machen von Importen, sondern aus eigener Kraft auch diesen sehr, sehr wichtigen Energieträger bereitzustellen, ob jetzt Wasserstoff oder auch flüssige Energieträger. Und auf die gehe ich noch kurz ein. Flüssige Energieträger haben wir zwei große Gruppen vorgesehen in unserem Szenario. Beide schlagen mit circa gleichen Verbräuchen auf. 8 Terawattstunden Biofuels und 7,3 Terawattstunden an E-Fuels, wobei E-Fuels ein Sammelbegriff ist für ganz, ganz vieles. Da ist drunter Sustainable Aviation Fuels, Ammoniak, Methanol, Sustainable Naphtha hast du schon genannt. Also da kann man sehr, sehr viel drunter verstehen, genauso wie Elektrodiesel, der dann in PKW eingesetzt wird, oder Grundstoffe der Chemie. Bei Biofuels gehen wir davon aus, dass wir auf Basis von Reststoffen aus der Lebensmittelindustrie, der Landwirtschaft, aus der Forstwirtschaft 40% erzeugen können, dieser 8,1 Terawattstunden. Und bei E-Fuels ist es viel, viel weniger. Bei E-Fuels gehen wir von 5% Eigenproduktion in Österreich aus. Das ist natürlich ein Energieträger, der sehr ineffiziente Produktionsweisen hat. Das heißt, der Strompreis und die Gestehungskosten für den Strompreis sind da der wesentliche Faktor. Da wird es Standorte weltweit geben, die viel prädestinierter sind, um sowas zu erzeugen und auch einen internationalen Handel geben müssen. Flüssige Kraftstoffe sind natürlich auch leichter transportierbar, als das beispielsweise Wasserstoff ist. Und da ist die Transportdistanz auch keine große Hürde mehr, wiewohl natürlich dieser Transport auch wieder Sustainable Fuels verschlingt, wenn man an die Schiffsdiesel denkt. Also auch das gilt es dann noch zu berücksichtigen. Ja, das waren die Moleküle, Wasserstoff, Biofuels, E-Fuels. Die Fernwärme schneiden wir vielleicht nur ganz kurz an. Da spielt aktuell schon die Biomasse eine sehr große Rolle. Das wird auch in Zukunft so sein. Größer werden wird natürlich auch die Rolle von Großwärmepumpen in der Fernwärmeaufbringung, genauso wie die Nutzung von tiefen geothermischen Potenzialen, Abwärmepotenzialen, die da eine größere Rolle spielen werden und dafür sorgen, dass die Fernwärme, abgesehen von der Abfallverwertung, weitgehend fossilfrei auch wird. Bleibt noch eins. Ich habe es schon ein bisschen erwähnt. Biomasse. Günther, kannst du uns noch ein Bild zur Biomasse geben?
Ja, die Biomasse, die behält in unserem Szenario für 2040 ihre hohe Bedeutung, die sie in Österreich hat, weiterhin bei. Was wir aber gerade im Strom-Fernwärme-Aufbringungsbereich gemacht haben, ist, wir haben im Szenario den Einsatz der festen Biomasse möglichst ins Winterhalbjahr verlegt, um eben die Speicherfähigkeit von Biomasse entsprechend zu würdigen. Und wir sind eben davon ausgegangen, dass mit diesem Erzeugungsmix, den wir haben, und das lässt sich auch rechnerisch schön zeigen, so viel erneuerbarer Strom im Sommerhalbjahr zur Verfügung steht, dass eine Verstromung in Österreich von Biomasse nicht notwendig ist. Und wir sind dann auch davon ausgegangen, dass elektrische Energie über Großwärmepumpen beziehungsweise auch über elektrische Heizstäbe beispielsweise durchaus in der Lage ist, in vielen Fernwärmesystemen die Sommergrundlast zu decken. Und damit haben wir Biomassepotenziale freigemacht, um dementsprechend mehr Biomasse im Winterhalbjahr in der Strom- und Fernwärmeaufbringung einsetzen zu können. Das reduziert die Speichernotwendigkeiten in anderen Bereichen für das System durch die quasi Lagerung der Biomasse und hat auch Vorteile bezüglich der Umwandlungsverluste.
Gut, das war jetzt sehr, sehr geballte Information in knapp 50 Minuten. Wieso sollten wir das alles machen? Ich meine, dieser Umbau ist ein gigantisches Vorhaben, kostet eine ganze Stange Geld, erfordert hohe Investitionen. Klammer auf, hohe Investitionen heißt natürlich auch hohe inländische Wertschöpfung, weil diese Anlagen zu einem großen Teil, wie wir gehört haben, in Österreich errichtet werden. Stromnetze, Erzeugungsanlagen, Umbau der Industrie, von Industriestandorten, Gebäudesanierungen, Heizungstausch, all das sind natürlich relevante Wirtschaftsimpulse auch, die wir sehen. Sehen werden wir auch die vielen Windräder, Stromnetze und PV-Anlagen in der Landschaft. Wir glauben, das sind Dinge, auf die Österreich in Zukunft nicht verzichten kann, die uns einen so großen Nutzen bieten als Land, als Volkswirtschaft, dass wir uns an ihren Anblick gewöhnen werden, wie das heute auch schon bei Krankenhäusern, Sendemasten, Autobahnen, Bahnhöfen, Brücken und dergleichen der Fall ist. Diese Transformation, wir haben es erwähnt, reduziert Emissionen massiv. Das heißt, hat einen wesentlichen Anteil daran, dass Österreich einen Beitrag leistet, die globale Klimakrise zu entschärfen. Sorgt natürlich auch dafür, dass die Schadstoffbelastung in der Stadt durch weniger Verbrennerverkehr beispielsweise reduziert wird. Da gibt es natürlich auch noch Feinstaub und Reifenabrieb und Mikroplastik natürlich. Aber ein wesentlicher Aspekt fällt weg. Diese Transformation kann auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass das Wohnen komfortabler wird und hat aber nicht nur Klimaauswirkungen, sondern ist auch wichtig für Wirtschaftsstandort, Arbeitsplätze. Die Industrie braucht viel verfügbare und leistbare Energie. Dieses Thema Leistbarkeit, können wir da noch was dazu sagen? Wird das System dadurch günstiger?
Also ich glaube, eines kann man ganz sicher sagen, ein Wetter wie bisher wäre teurer als das Zukunftsbild 2040.
Ja, also irgendwas müssen wir machen und wenn wir nichts machen, verändert sich alles. Mehr strategische Autonomie habe ich mir dann auch aufgeschrieben, also ein wichtiger Punkt natürlich. Unabhängigkeit von teuren fossilen Importen. Österreich hat im Jahr 2023 netto 12 Milliarden Euro ausgegeben, um Öl, Gas und Kohle zu importieren. Das sind natürlich enorme Mengen. Wir wissen, wohin dieses Geld geht, was mit diesem Geld passiert. All das kann man eintauschen durch inländische Wertschöpfung, durch selbstbestimmtere Energieversorgung, durch eine Energieversorgung, die heimische Potenziale stärker nutzt, Biomasse, Windkraft, Solarenergie, Geothermie. Wollt ihr noch was sagen? Was gefällt euch am besten? Oder habt ihr noch Aspekte einzubringen?
Ja, auf jeden Fall noch ein Hinweis für unsere Website, den ich auf jeden Fall am Ende noch betonen möchte. Unsere Energiewelt 2040.at. Wir haben in der Energieagentur ganz tolle Menschen, die dieses sehr theoretisches Modell, das wir als Expertinnen und Experten entworfen haben, in eine Narration verpackt haben, also uns wirklich eintauchen lassen in die Welt, wie sie 2040 aussehen kann, wenn heute Weichen gestellt werden. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass wenn man auf der Startseite ganz nach unten scrollt, ist dort unser Energieflussbild, das auch für 2023 in den Farben unseres Szenarios nochmals dargestellt wurde. Mhm. Und wenn man da hin und her klickt, sieht man eigentlich die Kernaussagen auf einen Blick, also wie stark sich die Importe reduzieren, dass Biomasse sich diversifiziert und wichtiger wird, dass die Elektrifizierung zunimmt und wo sie noch schwierig ist. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, auf der Website mal vorbeizuschauen.
Genau, das ist www.unsereenergiewelt2040.at. Natürlich auch in den Shownotes. Günther. Ja,
was mir jetzt in Summe in unserem Szenario sehr gut gefällt, ist, dass man daraus sehr genau erkennen kann, dass der Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energieträger auch gleichzeitig ein Umstieg ist von importierten Energieträgern auf heimische Energieträger und dass das eben diese Importabhängigkeit so dramatisch reduziert und auch diese vielen Milliarden Euro für den Import fossilen Energieträger obsolet macht. Und in Summe glaube ich, ist es ein sehr schönes Szenario, dass ein Szenario ist, das den Wirtschaftsstandort Österreich stärken würde beziehungsweise erhalten würde in seiner Wettbewerbsfähigkeit, weil gerade, glaube ich, die exportorientierte österreichische Wirtschaft wird schon in wenigen Jahren gegenüber ihren Kunden weltweit nachweisen müssen, wie viele Emissionen in ihren Produkten stecken. Und mit dem Energiesystem, das wir skizziert haben für das Jahr 2040, könnte man wirklich die klimaneutrale Erzeugung dementsprechend auch darstellen.
Wunderbar. Genau. Und Export, Import bleibt auch in unserem Szenario wichtig. Das ist vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich machen will. Es geht bei diesem Szenario nicht darum, Energieautarkie zu erreichen, komplett sich selbst versorgen zu können. Nein, Austausch bleibt immer wichtig. Austausch bei Strom, wir haben es gesehen, Wasserstoff wird importiert, flüssige Kraftstoffe oder Grundstoffe werden importiert. Aber es geht darum, mehr aus eigener Kraft zu schaffen. Austausch mit den Nachbarländern zu betreiben. Europa hat zwar wenig oder keine, kaum Ressourcen oder nicht genug Ressourcen an Kohle, Öl und Gas, um wettbewerbsfähig oder gar zukunftsfähig zu sein. Zukunftsfähig sind diese Energieformen nämlich nicht. Aber Europa hat große Mengen an erneuerbaren Energien, die es zu nutzen gilt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Asset, auf das Europa, auf das Österreich viel stärker bauen muss. Und darin liegt auch die Möglichkeit, in geopolitisch brisanten Zeiten sich ein bisschen mehr Ellbogenfreiheit zu verschaffen. Vielen Dank euch für die Einblicke.
Danke dir, Christoph.
Ja, danke auch.
Ihr dürft noch kurz Baba sagen.
Tschüss, auf Wiedersehen.
Ja, schönen Tag noch, Wiedersehen.
Wiederschauen auch von mir. Das war's bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.